NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zu unserer Ausgabe vom Donnerstag. Wir informieren Sie heute über folgende Themen. Krisengespräche in Brüssel und Athen. Lässt sich der Riss zwischen Griechenland und der EU noch kitten? Dazu auch unser Kommentar im Echo des Tages. Fluggastdatenspeicherung und Internetkontrollen, wie Europas Innen- und Justizminister gegen den Terror vorgehen wollen. Wer wusste was und wer gab es weiter? EDATI-Untersuchungsausschuss des Bundestages befragt weiter Zeugen. Militärischer Grenzfall. Soll die Bundeswehr Kurden im Irak ausbilden? Sowie milder Winter, 3 Millionen Arbeitslose, warum die Politik trotzdem gelassen bleibt. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Weidemann. Einen schönen guten Abend. Als würde der Streit um die Schuldenrückzahlung Griechenlands nicht schon genug Sprengstoff bergen, mit ihren kritischen Äußerungen zur Ausweitung der EU-Sanktionen gegen Russland hat die neue Regierung in Athen gleich noch ein brisantes Fass aufgemacht, so explosiv, dass die Außenminister der EU heute in Brüssel zu einer Krisensitzung zusammengekommen sind. Wie sie verlaufen ist, schildert Kai Küstner.
Es gab einen EU-Außenminister, den die Journalisten in Brüssel heute ganz besonders sehnsüchtig erwarteten. Den Vertreter aus Griechenland.
Good morning to everybody.
Mit einem fröhlichen Guten Morgen allerseits begrüßte Nikos Kotsias, es dürfte ungefähr 14 Uhr gewesen sein, die wartenden Medienvertreter. Es sei schön, in Brüssel zu sein, sagte der neue Minister. Um dann noch, kurz und bündig, zu erklären, Griechenland arbeitet an der Herstellung von Frieden und Sicherheit in der Ukraine. Gleichzeitig arbeiten wir daran, einen Riss zwischen der EU und Russland zu verhindern. Mehr als diese zwei Sätze waren dem griechischen Außenminister zunächst nicht zu entlocken. Sätze sind das, die viel Raum für Spekulation lassen. Meinte der Grieche damit also tatsächlich, dass er eine harte Haltung Moskau gegenüber ablehnt oder sich gar als Vermittler zwischen Brüssel und Kreml sieht?
Ich bin überzeugt, dass nach den Wahlen in Griechenland auch noch immer europäisch denkt, fühlt und handelt.
Versuchte Luxemburgs Außenminister Asselborn all jene zu beruhigen, die gerade in der Frage der Russland-Sanktionen eine Spaltung Europas befürchten. Nicht wegzudiskutieren ist eine verdächtige Nähe der neuen griechischen Regierung zum Kreml. Als ersten ausländischen Gast empfing sie nach Amtsantritt den russischen Botschafter. Regierungschef Tsipras hatte den griechischen Bauern im Wahlkampf versprochen, es gibt keine neuen schmerzhaften Russland-Sanktionen.
Es ist ihnen nicht verborgen geblieben, dass durch die neue Haltung der griechischen Regierung die Debatte heute auch nicht einfacher geworden ist.
Damit meinte der deutsche Außenminister Steinmeier die beherzte Ablehnung, mit der die neue Regierung in Athen auf eine Erklärung der EU-Staats- und Regierungschefs reagiert hatte, in der auch mit neuen Sanktionen gedroht wurde. Steinmeier sprach zu Beginn des Treffens in Brüssel auch 20 Minuten unter vier Augen mit dem neuen griechischen Vertreter. Man sei nun, verlautete aus Diplomatenkreisen, deutlich weniger beunruhigt als noch vor der Begegnung. Ziel des Treffens der Minister in Brüssel war es, eine Antwort zu finden auf die neu ausgebrochene Gewalt in der Ukraine.
Wenn sich die Qualität des Konfliktes verändert und wenn die von den Separatisten angekündigte Offensive nicht nur angekündigt wird, sondern wenn es eine Offensive Richtung Mariupol oder andere Regionen gibt, dann wird man mit deutlichen und schärferen Maßnahmen reagieren müssen.
So Steinmeier zur Haltung der Bundesregierung. Klar ist, in der EU gibt es nach wie vor Länder, die Russland gerne härter anpacken würden. Und andere, die eigentlich lieber wenig bis gar nichts unternehmen würden. Auch ohne Griechenland wird hinter den Kulissen also heftig diskutiert. Bislang ist es der EU jedoch stets gelungen, eine einheitliche Haltung gegenüber Moskau zu finden. Ob das mit der neuen Regierung in Griechenland langfristig möglich sein wird, hängt von deren Verhalten in den nächsten Wochen ab.
Kai Küstner informierte. Den Riss zwischen Athen und Brüssel zu kitten, das war auch das erklärte Motiv von Martin Schulz, heute in die griechische Hauptstadt zu reisen. Der Präsident des Europaparlamentes traf dort unter vier Augen auf den neuen Regierungschef Alexis Tsipras und gab sich hinterher ungewohnt diplomatisch. Reinhard Baumgarten.
Griechenlands neuer Regierungschef Alexis Tsipras hat EU-Parlamentspräsident Martin Schulz offenbar davon überzeugen können, dass er keinen Bruch mit der EU anstrebt. Es gab die Sorge, dass Alexis Tsipras seinem eigenen Weg folgt, aber das ist nicht der Fall, sagte Schulz nach dem Treffen am frühen Abend in Athen. Schulz fügte hinzu, Griechenland sucht Lösungen auf einer gemeinsamen Grundlage mit seinen europäischen Partnern. Der deutsche Sozialdemokrat war der erste hohe EU-Repräsentant, der Tsipras nach dessen Ernennung zum Ministerpräsidenten Griechenlands getroffen hat. Tsipras Linkspartei Syriza hatte vergangenen Sonntag mit großem Vorsprung die Wahl gewonnen und mit der rechtspopulistischen Partei ANEL eine Koalition gebildet. Die neue Regierung löste mit einer Teilabkehr vom bisherigen Spar- und Reformkurs sowie mit inzwischen weitgehend zurückgenommenen Drohungen, neue Russland-Sanktionen der EU zu blockieren, Befürchtungen einer Spaltung Europas aus.
Aus Athen, Reinhard Baumgarten. Das gespannte Verhältnis zwischen der neuen griechischen Regierung und den anderen Staaten der Europäischen Union ist auch das Thema unseres Kommentars im Echo des Tages. Er kommt von Ralf Siener.
Die Situation ist atemberaubend. Die neue griechische Regierung stellt alles in Frage, was Athen bisher ohne zu protestieren mittrug. Die Schuldenrückzahlung an die internationalen Kreditgeber ebenso wie die EU-Sanktionen gegen Russland. Die Gefahr ist groß, dass der Europäischen Union jetzt nichts Besseres einfällt, als ein Pokerface aufzusetzen und massiv Druck zu machen. Nach der Devise, Griechenland wird von uns finanziert, also darf Athen außenpolitisch nicht aus der Reihe tanzen und hat gegenüber Moskau eine Sanktionshaltung einzunehmen. Und wenn die Tsipras-Regierung Darlehensverträge mit europäischen Staaten bricht, dann soll sie selber sehen, wie sie in einigen Monaten mit einem griechischen Staatsbankrott klarkommt. Falls es die Tsipras-Regierung dann überhaupt noch gibt. Eine derartige Ihr-werdet-schon-sehen-was-ihr-davon-habt-Haltung von europäischer Seite gegenüber Griechenlands Regierung wäre allerdings für die EU desaströs. Zwar stimmt es, dass die Euro-Gemeinschaft zur Not ohne Athen auskommt, nicht aber Griechenland ohne den Euro. Doch wenn Griechenland wirtschaftlich komplett gegen die Wand fährt, dann hat das auch für die Europäische Union Nebenwirkungen. Außerdem schürt ein arroganter Umgang von EU-Kommission und EU-Finanzminister mit Griechenland die Gefahr, dass weitere südeuropäische Länder von dem Athener Robin Hood-Virus erfasst werden. Portugal und Spanien zum Beispiel, wo in diesem Jahr gewählt wird. Und das ebenfalls hochverschuldete Italien, das bereits mit einem sympathisierenden Auge Richtung Athen blickt. Vor diesem Hintergrund ist es wenig hilfreich, dass mehrere EU-Finanzminister bei ihren Auftritten in Brüssel in dieser Woche die Binsenweisheit wiederholten, nicht die EU sei an Griechenlands Schuldenberg schuld, sondern Athens ehemalige Regierungen. Und auch das Leiden weiter Teile der griechischen Bevölkerung sei relativ, weil es in der Europäischen Union vielen noch viel schlechter gehe und die würden schließlich für das Griechenland-Desaster über die europäischen Hilfstöpfe mitbezahlen. Alle diese Fakten stimmen, aber ihre Wiederholung beeindruckt die neue Regierung in Athen herzlich wenig, sondern ist allenfalls angetan, das ohnehin sehr Moskau-freundliche Tsipras-Kabinett weiter Richtung Putin zu treiben, der vor allem ein Ziel hat, Europa und die NATO zu spalten, und zwar mit Hilfe Griechenlands. Die EU muss deshalb jetzt mit Athen geduldig verhandeln. Über noch niedrigere Kreditzinsen, noch länger laufende Kreditverträge und über die Koppelung von Schuldentilgungen an die Stärke der griechischen Wirtschaft. Die EU-Kommission sollte ab sofort ein komplett neues Hilfspaket verhandeln, das die neue Regierung in Athen ernst nimmt und sie gleichzeitig in die Reformpflicht nimmt. Schließlich müsste gerade der Linkspopulist Tsipras motiviert sein, die Steuerhinterziehung in Griechenland und die Korruption der griechischen Steuerbehörden zu bekämpfen. Die neue Athener Regierung stellt die EU auf eine existenzielle Bewährungsprobe. Moskau wartet nur darauf, dass Brüssel scheitert. Die Situation ist auf beängstigende Weise atemberaubend.
Ralf Siener kommentierte: Was tun, um Terrorakte in Europa künftig zu verhindern? Mehr Wissen über potenzielle Täter speichern, sie konsequent überwachen und ihre Kommunikation kontrollieren, ihnen die Möglichkeit nehmen, weitere Sympathisanten zu rekrutieren? Alles zusammen sagen die Innen- und Justizminister der EU und sie haben sich heute in Riga getroffen, um konkrete Maßnahmen zur Verschärfung des Antiterrorkampfes zu beraten. Darunter sind auch höchst umstrittene Pläne. Aus der lettischen Hauptstadt berichtet Karin Bentsch.
Sie fliegen in den Urlaub. In Zukunft könnte es passieren, dass Polizei und Geheimdienste viel über Sie erfahren. Zum Beispiel Ihren Namen, Ihr Flugziel, Ihre Handynummer, Ihre Kreditkartendaten, selbst Ihre Essenswünsche an Bord. All das geschieht dann, wenn umgesetzt wird, was die europäischen Innenminister fordern, das Sammeln und Speichern von Fluggastdaten.
Wir drängen nun jetzt wirklich auf den Abschluss des europäischen Fluggastdatenabkommens,
sagt Bundesinnenminister de Maizière in Riga. Dann würden Fluggesellschaften nicht nur die Daten von Terrorverdächtigen speichern, sondern die aller Passagiere. Auf diese Weise sollen Netzwerke, Reisebewegungen und Finanzströme von Islamisten aufgedeckt werden, meint der Bundesinnenminister.
Wir haben ein solches Fluggastdatenabkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn wir es erlauben, dass wir Daten von Europäern den Amerikanern geben und uns dazu vertraglich verpflichtet haben, dann finde ich es eigentlich ganz normal, dass wir solche Daten auch zwischen Europäern austauschen.
Daten sammeln ohne Ende? Die Mehrheit des Europaparlaments findet das alles andere als normal. Sie ist die einzige europäische Institution, die die Fluggastdatenspeicherung bislang abgelehnt hat. Aus Datenschutzgründen, sagt der Grünen-Abgeordnete Jan-Philipp Albrecht.
Sie ist ein Generalverdacht gegenüber allen Reisenden in der Europäischen Union und nicht geeignet, die Sicherheit hierzulande zu erhöhen. Denn hiermit werden nur weiter die Datenhaufen vergrößert.
Doch im Parlament scheint sich derzeit etwas zu bewegen. Ob die Sozialdemokraten als zweitgrößte Fraktion letztlich mehrheitlich dafür oder dagegen stimmen werden, ist nicht klar. Druck kommt nicht nur von den Innenministern, sondern auch von der Kommission.
An EU passengers name record directive is necessary.
Ein Abkommen über die Speicherung von Fluggastdaten ist notwendig, sagt der griechische Innenkommissar Avramopoulos. Kritiker befürchten, dass unter dem Eindruck der Terroranschläge von Paris nun die Stunde der Hardliner in Europa schlägt, die schon lange darauf warten, die Sicherheitsvorkehrungen zu verschärfen. Energisch entgegentreten wollen die Innenminister auch der Propaganda von islamistischen Gruppen im Internet. Denn über das Internet radikalisieren sich viele, vor allem junge Leute. Hier ist die EU darauf angewiesen, dass Netzanbieter wie Google, Twitter und Facebook mit machen.
Ich schlage vor, dass die großen Internetanbieter eine Art Selbstverpflichtung, einen Code of Conduct machen, wo sie sagen, wir verpflichten uns, dieses wirklich nicht im Netz zu haben.
Sagt Bundesinnenminister de Maizière. Ähnlich wie die Selbstverpflichtung im Kampf gegen Kinderpornografie. Auf diese Weise sollen brutale Propagandavideos wie Erschießungen oder Enthauptungen aus dem Internet verschwinden. Bei der Flut der Videos, die ins Internet gestellt werden, ist das allerdings eine echte Herausforderung.
Aus Riga berichtete Karin Bentsch. Noch ist die Geschichte der Pegida-Demonstrationen nicht zu Ende. Jedenfalls, wenn es nach dem ehemaligen Pegida-Vorstandsmitglied René Jahn geht. Nach dem Zusammenbruch der bisherigen Veranstaltergemeinschaft will Jahn ein neues Bündnis gründen und zu weiteren Demonstrationen aufrufen. Aus Dresden, Axel Köhn.
Die 5 aus dem Pegida-Verein ausgetretenen Mitglieder wollen eine neue Bewegung mit einem neuen Namen ins Leben rufen. Relativ schnell soll auch ein neues Positionspapier entstehen. Damit wollen Katrin Oertel und ihre Mitstreiter die bürgerliche Mitte ansprechen. Die Themen direkte Demokratie, aber auch kontrollierte Zuwanderung sollen die Kernpunkte sein, sagte der bisherige Pegida-Stellvertreter René Jahn auf einer Pressekonferenz in Dresden. Auch er gehört zu denen, die aus Pegida ausgetreten sind.
Im Vordergrund steht für uns jetzt wirklich auch der Dialog mit der Politik. Wir werden in Zukunft, was ja nicht immer so da war, den Dialog auch mit der Presse definitiv suchen. Wir wollen klar nach außen kommunizieren, was wir wollen. Und wir sind eben auch der Meinung, dass es die Medien interessiert, den Bürger interessiert.
Eine Kehrtwende. Aussteigerin Katrin Oertel hatte noch auf ihrer letzten Pegida-Kundgebung am vergangenen Sonntag Journalisten öffentlich als Presselügner beschimpft und von Politikversagern gesprochen. Nach dem Austritt der 5 Organisationsmitglieder hätten sich zahlreiche Menschen gemeldet und die 5 zum Weitermachen animiert.
Sicher haben wir gedacht, dass wir jetzt auch erstmal in den nächsten Tagen runterfahren, ja, aber das können wir uns gerade nicht leisten, weil es ist in den letzten 24 Stunden wirklich so gewesen, dass wahnsinnig viele Leute uns 5 angerufen haben, geschrieben haben und Facebook, wir haben das ja alle selber gesehen, was da los war, dass wir zwingend weitermachen. Und da ist halt jetzt eine Pause von 2 oder 3 Wochen, wäre absolut nicht dienlich gewesen.
Die erste Kundgebung des neuen Bündnisses soll am 9. Februar in Dresden stattfinden und dann weiter jeden Montag. Auch der Rest des bisherigen Pegida-Bündnisses will weitermachen. Auf der Facebook-Seite wird die nächste Kundgebung ebenfalls für den 9. Februar angekündigt. René Jahn hat den Pegida-Austritt der 5 Führungsmitglieder noch einmal begründet. Zum einen sei Pegida-Gründer Lutz Bachmann trotz seines Rückzugs wegen der Beleidigung von Asylbewerbern in der vergangenen Woche nicht bereit gewesen, den Verein tatsächlich zu verlassen. Und zum anderen sei es um die Nichtübernahme des Dresdner Pegida-Positionspapiers durch den Ableger Legida in Leipzig gegangen. Legida gilt als deutlich gewaltbereiter und extremer.
Informationen von Axel Köhn. Es wird 18.45 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. In der Kinderpornografie-Affäre des ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Edati steht noch immer Aussage gegen Aussage. Edati selbst behauptet, frühzeitig von Parteifreunden darüber informiert worden zu sein, dass gegen ihn ermittelt werde. Und die hätten ihr Wissen von Ex-BKA-Chef Zierke. Zierke selbst und die SPD-Politiker bestreiten dies. Der vom Bundestag eingesetzte Untersuchungsausschuss hat heute weitere Zeugen befragt, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Peter Mücke fasst den Tag im Ausschuss zusammen.
Für den CSU-Obmann Michael Frieser war das heute ein entscheidender Tag im Edati-Untersuchungsausschuss.
Das ist für uns entscheidenden Zeitraum Mitte November bis Ende November des Jahres 2013 heute ein Tag der Wahrheit, weil die beiden engsten Mitarbeiter von Sebastian Edati seine Einlassungen vor dem Ausschuss vollumfänglich bestätigen.
Nämlich, dass Edati schon im Herbst 2013 von den Ermittlungen gegen ihn gewusst habe und als seinen Informanten den SPD-Fraktionskollegen Hartmann genannt habe. Diese Version allerdings hatte Hartmann vor dem Untersuchungsausschuss bestritten. Selbst für die Ausschussvorsitzende Eva Högel von der SPD, die bisher allein Hartmann Glauben schenkte, stellen sich jetzt neue Fragen.
Wir werden vor allen Dingen in der nächsten Sitzungswoche sehr kritische Fragen an Michael Hartmann richten müssen. Es kann bei den Gesprächen von Michael Hartmann und Sebastian Edati nicht ausschließlich um den Gesundheitszustand von Sebastian Edati gegangen sein. Darauf haben die Aussagen der Zeugen heute hingewiesen.
Die Opposition hätte am liebsten heute schon Hartmann erneut vor den Ausschuss zitiert. Der Antrag wurde jedoch mehrheitlich abgeschmettert. Hartmanns Aussage wird auch vom Präsidenten des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz, Wolfgang Hertinger, ins Wanken gebracht. Er berichtete heute, Hartmann habe dreimal bei ihm angerufen und versucht, ihm Details über Ermittlungen gegen deutsche Kunden eines kanadischen Kinderpornorings zu entlocken, jenem Kinderpornoring, bei dem auch Edati bestellt hatte.
Und insofern wird die Aussage von Herrn Hartmann immer schwerer zu halten sein. Ich bin gespannt auf seine Aussage in der kommenden Woche,
sagt CDU-Obmann Armin Schuster. Er hält den Vorwurf, dass Edati sich eine Lügengeschichte für den Untersuchungsausschuss zurechtgelegt hat, seit heute durch die Zeugen für entkräftet.
Herr Edati hat erkennbar sich am 25.11. in einem emotionalen Ausnahmezustand befunden. Er wirkte sichtlich getroffen und emotional angefasst, sehr angefasst. Und die Zeugen können sich nicht vorstellen, dass man in einer solchen Situation, da fiel auch das Stichwort, wenn man vor dem Scherbenhaufen seines Lebens steht, sich dann nebenbei noch eine Story ausdenkt.
Wenn das so stimmen sollte, dann hätte sich allerdings Hartmann eine Story für den Ausschuss ausgedacht.
Und er sollte sich gut überlegen, ob er an seiner Aussage, die er beim letzten Mal vor dem Untersuchungsausschuss getroffen hat, noch festhält oder ob er sie nicht in wesentlichen Teilen korrigieren will,
sagt die Grünen-Obfrau Irene Mihalic. Ihr Kollege von den Linken ist sogar schon einen Schritt weiter. Er fragt nach den Motiven Hartmanns. Denn er und Edati waren keinesfalls dicke Freunde, sondern Konkurrenten.
Das heißt, es stellt sich nach wie vor die Frage, hatte er einen Auftrag dazu oder hatte er ihn nicht? Hat er wirklich aus eigener Motivation heraus gehandelt?
Oder kam der Auftrag etwa aus der SPD-Spitze? Der Hamburger SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs konnte am Abend kein Licht ins Dunkel bringen. Er beruft sich auf Erinnerungslücken.
Peter Mücke berichtete aus Berlin. Sollen Bundeswehrsoldaten kurdische Kämpfer ausbilden dürfen, damit die im Irak ihren Krieg gegen die Milizen des sogenannten Islamischen Staates effektiver führen können? Die Frage ist nicht nur völkerrechtlich heikel. In der politischen Diskussion steht dabei immer auch die Frage im Raum, ob Deutschland selbst durch solche Mandate schrittweise in kriegerische Auseinandersetzungen hineingezogen werden könnte. Im Bundestag wurde heute auch über diese Problematik diskutiert. Thomas Schmidt über die wichtigsten Argumente der Debatte.
Im Prinzip waren sich fast alle einig. Eine breite Mehrheit im Bundestag hält es für richtig, dass die Bundeswehr mit bis zu 100 Soldatinnen und Soldaten kurdische Peschmerga-Kämpfer für den Einsatz gegen die Terrormiliz IS ausbildet. Aber es gibt auch verfassungsrechtliche Bedenken.
Für einen Bundeswehreinsatz im Nordirak haben Sie keine gesetzliche Grundlage bei den Vereinten Nationen.
Das sagt der linke Abgeordnete Jan van Aken, denn die Bundeswehr dürfe nur im Rahmen von Systemen kollektiver Sicherheit im Ausland eingesetzt werden, also etwa in UN- oder EU-Missionen oder auf Beschluss der NATO. So steht es auch in einem von der Linkspartei angeforderten Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags, in dem darauf hingewiesen wird, dass das Grundgesetz Auslandseinsätze nur in solchen Systemen zulässt. Der Irak-Einsatz wird indessen nur von einer losen Allianz von 60 Staaten getragen. Die UN hat in einer Resolution nur allgemein die IS als Bedrohung für den Weltfrieden bezeichnet. Deshalb äußerten auch die Grünen Zweifel an der rechtlichen Grundlage des Einsatzes. Weiterhin, so der grüne Außenpolitiker Omid Noripur, seien viele Details des Einsatzes völlig unklar. Etwa, wer genau im Irak an welchen Waffen mit welchem Ziel ausgebildet werden solle. Dennoch will auch er die Ausbildungsmission nicht grundsätzlich in Frage stellen.
Wir wissen, dass man ISIS nur militärisch stoppen kann. Wir sind für Ausbildung. Das, was die Bundesregierung hier vorlegt, ist für die große Mehrheit meiner Fraktion nicht zustimmungsfähig. Und deshalb werden wir uns enthalten.
Vertreter der Regierungskoalition wiesen die Bedenken der Opposition sowohl rechtlich wie auch politisch zurück. Nach Worten des CDU-Abgeordneten Henning Otte sei der Bundeswehreinsatz im Nordirak ein, so wörtlich, Gradmesser für Menschlichkeit, Verlässlichkeit und Verantwortung Deutschlands. Rolf Mützenich von der SPD-Fraktion bezeichnete die rechtliche Mandatsbegründung der Bundesregierung als überzeugend. Die Aufgabe der Bundeswehr sei überschaubar und erfolge in Zusammenarbeit mit einer großen Zahl internationaler Partner. Der Opposition warf Mützenich vor, sich vor der Verantwortung zu drücken.
Ein Beitrag von Thomas Schmidt. Das Wirtschaftswachstum in Deutschland ist noch einmal leicht gestiegen, so der jüngste Bericht der Bundesregierung. Grund genug für Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, heute im Bundestag zufrieden auf die aktuelle Lage zu reagieren. Auch die privaten Haushalte hätten wieder höhere Einkommen, so der SPD-Chef. Ursache seien die guten Tarifabschlüsse, der Mindestlohn und die Rentenreform. Doch es gibt auch Grund zur Sorge, wie Thorsten Huhn zu berichten weiß.
Als eine der größten Herausforderungen für die wirtschaftliche Zukunft der Bundesrepublik nannte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel die demografische Entwicklung.
Das Arbeitskräftepotenzial unseres Landes nimmt in den kommenden 10 Jahren um bis zu 6,7 Millionen Menschen ab. Kein Industrieland der Erde hat ein solches Experiment bisher vor sich gehabt.
Weitere Herausforderungen sind nach Ansicht des Wirtschaftsministers die Entwicklung im digitalen Sektor und die Weiterführung der Energiewende. Zudem will Gabriel dafür sorgen, dass die privaten Investitionen in Deutschland steigen. Eine Expertenkommission soll dazu im Frühjahr Vorschläge machen. Klaus Ernst von den Linken kritisierte Gabriels Beschreibung der gegenwärtigen Wirtschaftslage.
Wir haben von 2000 bis 2013 die Situation, dass die Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen um 24% gestiegen sind. Ein Viertel mehr. Im selben Zeitraum haben wir bei den abhängig Beschäftigten ein Minus real von 3,1%. Die Menschen nehmen nicht mehr gleich an der wirtschaftlichen Entwicklung teil.
Angesichts dieser Situation könne man nicht davon sprechen, die Wirtschaft des Landes sei in guter Verfassung. Kerstin André, stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion, forderte mehr Investitionen in Deutschland.
Was wir im Jahreswirtschaftsbericht haben, ist aufgewärmter Kaffee. Sie reden von 5 Milliarden Euro für die Verkehrsinfrastruktur. Der große Teil fließt in alte Projekte. Da wird Ramsauers Spatenstichpolitik geradezu fortgeführt. Von Zusatzinvestitionen zu sprechen, ist ein glatter Etikettenschwindel. Von Zukunftsinvestitionen zu sprechen, wie Sie hier den Titel des Jahreswirtschaftsberichts haben, das geht schon gar nicht.
Der linken Abgeordnete Ernst kritisierte auch das Vorhaben der Bundesregierung, private Investoren für öffentliche Projekte einzusetzen. Das sei ein Renditeprogramm für die Reichen und die großen Unternehmen, erklärte Ernst. Diese Argumentation gefiel dem CDU-Wirtschaftspolitiker Michael Fuchs überhaupt nicht. Fuchs pries die gute wirtschaftliche Lage. Deutschland gehe es gut.
Wir haben eine Situation, wie wir sie so gut in Deutschland eigentlich auch noch nicht gehabt haben. 42,8 Millionen Erwerbstätige in Deutschland. Der Bundesminister hat es eben gesagt, das ist eine Erfolgsstory.
Doch dieser Perspektive mochte sich die Opposition aus Linken und Grünen nicht anschließen.
Thorsten Huhn über die Bundestagsdebatte zur Lage der Wirtschaft. Die 3-Millionen-Grenze bei den Arbeitslosenzahlen in Deutschland ist wieder überschritten. Was wenig verwunderlich ist bei einer Monatsstatistik auf dem Höhepunkt des Winters. Deshalb ist von Alarmstimmung bei der Bundesagentur für Arbeit auch wenig zu spüren. Die Aussichten für den Arbeitsmarkt für das gesamte laufende Jahr gelten nämlich als durchaus positiv. So sieht es auch das politische Berlin. Katrin Schmidt.
Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen, den die Arbeitsagentur nun verzeichnen muss, das sei ein ganz normaler Vorgang, will der Chef Frank-Jürgen Weise gleich relativieren.
Wegen der Witterung wird in den Außenberufen weniger gearbeitet. Nach dem Weihnachtsgeschäft laufen viele Saisonarbeitsverträge im Handel, in der Logistik aus. Die Betriebe stellen in diesem Jahreswechsel weniger ein.
Ob das auch mit dem Mindestlohn zusammenhängt, lasse sich noch nicht seriös bewerten. Denn vieles, vor allem bei den Arbeitgebern, müsse sich erst mal einruckeln, so Weise.
Wir sind Gott sei Dank mit dem Mindestlohn in einer guten Konjunktur gestartet. Und diese gute Konjunktur, das kann man jetzt schon sagen, hilft, dass dieser Mindestlohn auch mit klugen Übergangs- und Ausnahmeregelungen im Moment kein Risiko für den Arbeitsmarkt ist.
So sieht das naturgemäß auch Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles. Allein 12.000 Anrufe bei der Mindestlohn-Hotline des Ministeriums zeigten, dass das Bemühen in vielen Branchen groß sei, alles richtig zu machen. 2/3 der Telefonate fänden mit Arbeitgebern statt, vor allem aus dem Handel sowie dem Gast- und Transportgewerbe. Und so Nahles?
Ich hatte Gespräche mit einigen Branchenvertretern, gestern zum Beispiel auch mit den Schaustellern. Und man merkt einfach, da gibt es noch eine Verunsicherung, wie bestimmte Sachen ausgelegt und interpretiert werden. Und dann werden wir uns angucken, wo es vielleicht Umgehungstatbestände gibt, die wir noch gar nicht kennen oder möglicherweise auch Hindernisse, die uns bisher nicht aufgefallen sind.
Linke und Grüne kritisierten unterdessen, die Diskussion um den Mindestlohn überlagerten das Kernproblem des deutschen Arbeitsmarkts. Der Anstieg auf mehr als 3 Millionen Arbeitslose im Januar, das dürfe nicht nur auf Wetter- und Saisoneinflüsse zurückgeführt werden. Es brauche viel mehr Konzepte, um die erneut gestiegene Zahl der Langzeitarbeitslosen zu bekämpfen.
Ein Bericht von Katrin Schmidt. Wie geht es den Kindern in Deutschland? Antworten darauf gibt der Kinderreport, den das Kinderhilfswerk regelmäßig erstellt. In diesem Jahr gehen die Autoren aber noch einen Schritt weiter. Was wissen die Kinder eigentlich über ihre ureigenen Rechte? Mehr als 1000 Jugendliche wurden befragt. Das Ergebnis ist ernüchternd, erklärt Fabian Raphael.
Nur jeder Fünfte weiß so ungefähr, was die Kinderrechte sind. Nur etwa 3% können sie benennen. Das Recht auf Bildung oder Mitbestimmung zum Beispiel. Thomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks.
Das ist einer der erdrückenden Befunde. Und wir glauben deshalb als Deutsches Kinderhilfswerk, dass es wichtig ist und eine Schlüsselfrage ist, eine Bildungsoffensive zu unternehmen, die Kinderrechte bekannter zu machen in der Gesellschaft.
Das müsse in Kitas anfangen, in den Medien und den Schulen. Und Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth von den Grünen, die den Kinderreport heute entgegengenommen hat, fragt sich:
Warum lernt man nicht sofort, wenn ich in die Schule komme, was ich für Rechte habe? Das ist doch eine pädagogische Aufgabe, den Kindern zu vermitteln, du hast als Kind diese Rechte.
Roth geht noch weiter. Sie fordert ein Wahlrecht ab 16 und dringend die Aufnahme der Kinderrechte in das deutsche Grundgesetz. Doch die Mehrheit dafür fehlt noch. Während SPD, Linke und Grüne schon längst dafür sind, tut sich die CDU noch schwer damit. So etwas sei nur Symbolpolitik. Der Kinderreport beschäftigt sich auch mit der Kinderarmut, die trotz der guten Konjunktur nicht wirklich zurückgeht. Rund 2,5 Millionen Kinder in Deutschland leben unter der Armutsgrenze. Sie leiden oft mehr darunter als ihre Eltern, auch weil sie nicht die gleichen Markenklamotten oder Handys haben wie ihre Klassenkameraden, aber nicht nur das.
Vor allem ist es der Zugang zu Freizeiteinrichtungen, zu Sportmöglichkeiten, zu Freizeiteinrichtungen, übrigens auch zu Kultureinrichtungen. All das sozusagen ist für viele Kinder und Familien sehr problematisch, weil die Preise, die dort in den letzten Jahren angesetzt worden, sich erhöht haben und natürlich immer weniger eben dann an diesen Freizeitangeboten partizipieren können.
Laut Kinderreport verbringen die Befragten unter 18 die meiste Freizeit mit Freunden und Familie, dicht gefolgt von der Zeit, die fürs Internet draufgeht. Nur etwa die Hälfte sagt, ich verbringe viel Zeit beim draußen Spielen. Und da kommt es sehr darauf an, ob es gute Spielplätze gibt.
Wir wissen, dass Kinder, die in Stadtteilen leben, mit hohen Qualitätsstandards etwa 2 Stunden draußen spielen. Kinder, bei denen das in ihrem Stadtumfeld nicht gegeben ist, nur eine Viertelstunde draußen spielen.
Ein klares Plädoyer also für eine kindgerechte Stadtentwicklungspolitik, am besten gleich mit Kinderbeteiligung. Die Kommunen in Schleswig-Holstein seien da zum Beispiel vorbildlich.
Und mit diesem Beitrag von Fabian Raphael geht das Echo des Tages für heute zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.